zwischen Mensch und Gott. Es gibt ein Wort, das die Bibel durchzieht von vorne bis hinten, und es ist das Wort der Heiligung. Heilig, das war ja eine Begrifflichkeit, die vor allen Dingen im Alten Testament relevant war, weil es da zum Beispiel Gefäße gab. Das eine Gefäß durfte nur für den Opferdienst verwendet werden, das war heilig. Und ein Gefäß aus der gleichen Baureihe durfte aber auch meinetwegen für eine ganz andere Tätigkeit, meinetwegen zum Aufbewahren von Weizen, verwendet werden. Das eine war heilig, weil es nur für Gott verwendet werden durfte. Das andere war nicht heilig, das konnte auch ganz profan verwendet werden. Und der Petrus schreibt in seinem Petrusbrief, und da möchte ich heute mit uns über einen Abschnitt nachdenken, im ersten Brief über zwei Themen, die sehr relevant sind. Und das sind die Themen der Heiligung, aber auch darum, dass man Nächstenliebe praktisch Tat werden lässt. Ich lese uns den ersten Teil des Predigttextes aus 1. Petrus 1, die Verse 13 bis 15. Darum umgürtet die Lenden eures Gemüts, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch angeboten wird in der Offenbarung Jesu Christi. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, denen ihr in der Zeit eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Wenn man diesen ersten Abschnitt liest, dann könnte man meinen, dass der Petrus sagt, ab jetzt bitte umgürtet eure Lenden, ab jetzt seid aufmerksam, ab jetzt gestaltet euer Leben so, dass Gott dadurch die Ehre gegeben wird. Aber wenn wir den Text genauer betrachten, dann stellen wir fest, dass hier der Imperfekt Aorist beschrieben wird, und das heißt also, da ist etwas in der Vergangenheit geschehen, das soll sich aber jetzt in der Gegenwart auswirken. Das heißt, diese Menschen, an die der Petrus schreibt, das waren Christen, die waren bekehrt und die sollten jetzt ihr Leben bitteschön so gestalten, wie das dem Wort Gottes entspricht. Jetzt lebt es praktisch in die Tat, setzt es in die Tat um, dass ihr mit Christus lebt. Macht es ab jetzt, lasst es jetzt die Menschen wissen. Aber bei alledem sagt der Petrus auch, und trotzdem, seht die Situation, wie sie wirklich ist. Seid erst einmal ganz nüchtern und sachlich. Letzten Endes war es so, dass diese Christen damals genauso wie heute immer noch den Gedanken hatten und haben, dass sie versuchen, durch ihr eigenes Tun und Lassen irgendwie Gott wohlgefallen zu wollen. Das, was ich mache, soll gut sein, das, was ich nicht mache, das lasse ich aus dem einfachen Grund, weil ich meine, damit bei Gott keine Pluspunkte zu sammeln. Und trotzdem, auch wenn Menschen das tun, wenn Menschen sich bemühen, ihr Leben nach dem Wort Gottes zu gestalten, müssen sie nach wie vor feststellen, dass sie nur aus Gnade leben und letzten Endes sich nicht selbst erlösen können. Auch wenn ich ein Leben in Heiligung führen will, wenn ich mich darum bemühe, heißt das nicht, dass ich irgendwie anders erlöst werde als durch Gnade. Und das ist gut so, weil dadurch doch eben jeder Leistungsdruck von uns weggenommen wird, dass wir uns den Himmel verdienen müssten. Ein Leben, das Gott zur Verfügung gestellt wird, wird trotzdem auch nur aus Gnade erlöst. Der Paulus aber schreibt dann im Römerbrief, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Auf Deutsch gesagt, ich würde ja gerne, aber ich krieg's nicht hin. Ich würde gerne ein Leben führen, das Gott ganz zur Verfügung gestellt ist, aber auch ich, Paulus, und der war nur wirklich ein Großer im Reich Gottes, kriege das nicht hin. Ich schaffe es nicht. An anderer Stelle schreibt er im Philipperbrief, denn Gott ist's, der in euch beides wirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Das heißt, Gott wirkt das Wollen, aber nicht ohne, dass wir wollen. Und Gott wirkt auch das Vollbringen, aber nicht ohne, dass wir etwas tun. Wir können nicht sagen, Gott wird ja schon die guten Werke durch mich wirken, aber dann die Hände in den Schoß legen, sondern ich muss auch das umsetzen, was er mir aufs Herz legt. Im Prinzip könnte man das so sagen, wir müssen als Menschen wollen. Ich muss es auch wollen. Der Paulus sagt deutlich, aus mir selbst kommt nichts Gutes. Ich kann nichts Gutes hervorbringen, aber Gott will es eben in mir wirken. Aber auch nur dann, wenn ich es will. Und darum ist jedes Mal für uns selbst als Christen immer neu die Frage zu stellen, geht es um meinen Willen, um das, was ich will oder um das, was Gott will? Geht es um die Ideen, die ich für mich und für mein Leben habe, oder geht es darum, was der Herr Jesus will? Worum geht's? Wir haben das eben gesungen, ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Und wenn ich diese Bereitschaft habe, dann setzt das doch ganz klar voraus, dass nicht mein, sondern Gottes Wille zählt. Dass ich das umsetze, was er mir aufs Herz legt, was für ihn wichtig ist. Und nicht nur das, was für mich zählt. Wir haben als Menschen oft viele ganz unterschiedliche Wünsche. Aber nicht immer sind das die Wünsche, wo Gott sagt, genau so machen wir das jetzt. Vielleicht will es Gott ganz anders. Aber unsere Ausgangsposition ist einfach die, dass ich immer mich neu entscheiden muss. Will ich das tun, was Gott will? Oder geht es mir nur um mich? Und darum ist eine der wichtigsten Beziehungen zunächst mal meine Beziehung zu Gott. 1. Petrus 1, 16 bis 21. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben, solange ihr hier in der Fremde weilt, in Gottesfurcht. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandeln nach der Väter Weise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Weltgrund gelegt wurde, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn auferweckt hat von den Toten und ihm die Herrlichkeit gegeben, damit ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Wenn man diesen Vers 17 betrachtet, könnte man meinen, aha, also richtet Gott doch nach den Werken. Es geht darum, möglichst viele gute Werke zu tun. Pfadfindermentalität, jeden Tag 1 bis 2 gute Taten und dann passt das schon letzten Endes. Aber das widerspricht ja an vielen Stellen dem Wort Gottes. Johannes schreibt ganz deutlich in Johannes 5, Vers 24, das zitiert er den Herrn Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Hat aber mit Tun gar nichts zu tun. Und an anderer Stelle Römer 3, 28, denn wir halten dafür, dass der Mensch durch den Glauben gerechtfertigt wird, ohne Gesetzeswerke. Wenn der Petrus also hier davon spricht, dass Gott nach Werken richtet, dann müssen wir das aus dem Verhältnis zum 1. Korintherbrief auch sehen, weil das da von Paulus auch unter anderem beschrieben wird. Wir müssen uns im Klaren darüber sein, wir leben nicht aus billiger Gnade heraus, sondern wir sollen unser Leben Gott ganz zur Verfügung stellen, und zwar mit all dem, was unser Leben ausmacht. Und wenn wir das tun, wenn wir dieses Leben wirklich, wie wir es gesungen haben, Gott zur Verfügung stellen, dann wird er gute Werke durch uns wirken. Und das ist in 1. Korinther 1, 13, 11 bis 15 beschrieben. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn aber jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbar werden. Der Tag des Gerichts wird es klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren, und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wenn wir jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Auf Deutsch gesagt, hier ist die Rede von diesem sogenannten Preisgericht. Für den, der da landet, für den ist die Erlösungsfrage längst beantwortet, weil da landet nur der, der vorher erlöst worden ist. Unerlöste landen niemals in diesem Preisgericht. Aber die Frage ist letzten Endes, was habe ich denn davon? Und die Bibel spricht hier von Edelsteinen, Gold, Silber, Edelsteine. Auf der einen Seite Holz, Heu und Stroh, auf der anderen Seite. Das heißt, ich bin zwar erlöst, aber die Frage ist letzten Endes, welchen Lohn bekomme ich dafür im Himmel? Aber wie dieser Lohn aussieht, das wird uns eben nicht gesagt. Sitzen wir dafür im Gottesdienst im Himmel 2 Reihen weiter vorne oder weiter hinten? Das wird uns nicht gesagt. Es lässt sich nicht begründen. Es gibt keine logische Begründung dafür. Und das hat Hans-Joachim Eckstein mal sehr gut und plastisch ausgedrückt. Er hat gesagt, letzten Endes ist mir das vollkommen egal, wie viel Gold und Edelsteine ich bekomme. Ich habe doch letzten Endes nur das Bedürfnis, sie zu nehmen und sie meinem Heiland zu Füßen zu legen. Und das macht Sinn. Tatsache ist doch eins, egal welchen Lohn wir im Himmel bekommen, schlecht kann es nicht sein, weil es im Himmel nichts Schlechtes und Schlimmes und Böses mehr gibt. Weil es nichts Böses gibt, nichts Schlimmes gibt, kannst du dich auch nicht benachteiligt fühlen. Du wirst nicht im Himmel sitzen und sagen, wieso sitzt denn der weiter vorne als ich? Das kann ja wohl nicht sein. Der hat viel weniger im Reich Gottes gemacht wie ich. Wird nicht funktionieren. Es wird keinen Neid mehr geben. Keine Eifersucht. Und man wird sich auch nicht mehr ärgern. Der hat lange nicht so viele gute Taten getan wie ich. Guckt mich an. Wird es alles nicht mehr geben. Aber Fakt ist, je mehr ich mein Leben Gott und dem Herrn Jesus zur Verfügung stelle, desto mehr Taten werde ich vollbringen, die im Läuterfeuer Gottes bestehen werden. In Epheser 2, Vers 10 heißt es, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Und was hat Gott vorbereitet? Er hat für jeden das vorbereitet, wozu er ihn oder sie begabt hat. Wenn du Kinder hast und sagst deinem Kind, pass mal auf, ich gehe jetzt weg und du räumst bitte das Schulregal auf. Und das Kind kommt nachher freudestrahlend an und sagt, Papa, ich habe die Spülmaschine ausgeräumt. Dann hat das Kind was gemacht. Aber das Schulregal sieht immer noch wie ein Trümmern aus. Und das soll das aufräumen. Das heißt, wenn der Herr Jesus dir sagt, du sollst, ich sage mal als Beispiel nur fiktiv, du sollst bitte die Tische im Gemeindehaus helfen zu stellen. Und du sagst, nee, also da habe ich keinen Bock zu. Schleppen sollen die anderen. Mache ich nicht. Ich bereite einfach mal den nächsten Hauskreis vor. Egal wann und wo der sein wird. Aber was ich gemacht habe, habe ich gemacht. Ich mache was Frommes. Dann wird der Herr Jesus sagen, gut, kannst du machen. Aber im Himmel ist das Holz. Und Holz verbrennt. Gibt es keinen Lohn für. Warum? Weil du nicht das umgesetzt hast, was der Herr Jesus von dir wollte. Das ist der Punkt. Es geht darum, das zu tun, was der Herr Jesus sich von uns wünscht. Und er begabt oder beauftragt uns immer nur im Rahmen unserer Begabung, die wir auch haben. Es gibt eine ganze Reihe Menschen, die sich nirgendwo engagieren und einbringen. Die scheinen einfach total unbegabt zu sein. Tut mir leid für diese Menschen, das ist echt nicht schön, wenn du total unbegabt bist. Aber es gibt auch Menschen, die kennen ihre Begabung. Und die Frage ist, weißt du, welche Begabung du hast? Weißt du, wozu Gott dich gebrauchen will? Weißt du, was du kannst? Das kann ja was ganz Unterschiedliches sein als bei deinem Sitznachbarn. Und wir sollten uns, wenn wir uns diese Frage stellen, nach Begabung immer auch die Frage stellen, ist das, was ich jetzt mache, das, was der Herr Jesus sich von mir wünscht, oder mache ich das, was ich will? Im Idealfall ist das eins, aber oft ist es auch was anderes. Im Idealfall ist es eins, aber manchmal ist es auch was ganz anderes. Und deswegen muss ich mir die Frage stellen, mache ich jetzt das, was Gott von mir will, oder mache ich das, was ich will? Tatsache ist, wenn ich das umsetze, was der Herr Jesus und was Gott mir aufs Herz legt, dann werde ich Lohn im Himmel haben, wie immer der dann im Detail aussehen mag. Ich komme zum dritten und letzten Gedanken, die Verse 22 bis 25. Die Beziehung zu Menschen. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? So habt euch untereinander beständig lieb, aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Denn alles Fleisch ist wie Gras und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume. Das Gras ist verdorrt und die Blume abgefallen. Und des Herrn Wort bleibt in Ewigkeit. Das ist aber das Wort, welches unter euch verkündigt ist. Wir werden hier zur Bruderliebe aufgefordert. Und wenn ich zur Bruderliebe aufgefordert bin, schließt das die Schwestern automatisch mit ein. Das fällt uns manchmal schwer. Das fällt uns deshalb schwer, weil wir an unserem Gegenüber immer wieder mal was auszusetzen haben, wo wir sagen, das ist nicht so, wie ich das will. Aber die Frage ist doch, schaffe ich es überhaupt, aus eigener Kraft meinen Bruder und meine Schwester zu lieben? Und der Petrus, der sagt hier, nein. Habt ihr eure Seelen gereinigt im Gehorsam der Wahrheit zu ungefärbter Bruderliebe? Habt ihr eure Seelen gereinigt? Wenn diese Frage für den Petrus relevant ist, ist halt die Frage, kann ich überhaupt, solange meine Seele nicht gereinigt ist, meinen Bruder wirklich lieben? Ich kann freundlich sein, ich kann jemand angrinsen, kann scheinbar nett sein, aber das ist Makulatur. Unsere Seele erfährt nur dann Reinigung, wenn wir unsere Schuld mit all dem, was unser Leben ausmacht, zu Herrn Jesus bringen. Dann erfährt unsere Seele Reinigung. Und wenn ich das nicht jeden Tag tue, dann kann ich freundlich zu Menschen sein, kann ihnen scheinbar nett begegnen, aber mit Bruder und mit Nächstenliebe hat es gar nichts zu tun. Wir dürfen dem Herrn Jesus sagen, wo Menschen an uns schuldig geworden sind. Und wir dürfen dem Herrn Jesus auch sagen, wo wir an Menschen schuldig geworden sind. Und wenn wir das tun, dann erfährt unsere Seele Reinigung. Wir reden ja oft davon, dass uns Dinge belasten, dass sie uns schwerfallen, dass sie uns auf der Seele liegen. Und der Herr Jesus sagt dazu in Matthäus 11, 28 ganz bekannte Worte: Kommt her zu mir alle, die ihr müde und belastet seid. Ich will euch Ruhe schenken. Es gibt so vieles, was unsere Seele belasten kann. Manchmal belastet es uns sogar, dass wir uns selbst nicht lieben können. Es gibt Menschen, die sind nicht in der Lage, sich selbst zu lieben, weil sie mit ihrem eigenen Leben total unzufrieden sind. Die brauchen und wollen immer mehr, immer höher, immer weiter, immer besser. Und ich. Und die können sich selbst nicht lieben. Und davon gibt es auch Christen, nicht wenige. Und der Herr Jesus sagt, alles das, was unsere Beziehung belastet, die Beziehung zu meinen Mitmenschen, die Beziehung zu Gott und auch die Beziehung zu mir selbst, das muss ich zu ihm an sein Kreuz bringen, weil da meine Seele Ruhe und Frieden erfährt, nirgendwo anders. Weil ich da befreit werde von den Lasten, die mein Leben belasten. Und wenn ich das tue, dann bin ich in der Lage, meinen Bruder und meine Schwester lieb zu haben, zu lieben. Ansonsten wird mir das nicht gelingen. Wenn unsere Seele befreit ist, nur dann kann sie lieben. Mit einer belasteten Seele wirst du nicht lieben können. Und Liebe ist letzten Endes kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung für ein Gegenüber. Das ist so letzten Endes in der Ehe und das ist auch in der Beziehung zu meinen Mitmenschen so. Liebe ist kein Gefühl. Liebe ist eine Entscheidung für ein Gegenüber. Wenn du verheiratet bist, dann bist du verheiratet, weil du dich für ein Gegenüber entschieden hast. Du hast eine Entscheidung getroffen. Und genau das ist letzten Endes Liebe, eine Entscheidung zu treffen. Und wenn ich mich entscheide, meinen Nächsten zu lieben, dann wird Gott mich mit dem erfüllen, was er zu bieten hat, nämlich das ist sein Frieden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Philipper 4,7. Dann habe ich Frieden in meiner Seele. Und wenn ich Frieden habe in meiner Seele, dann kann ich auch meinen Mitmenschen, dann kann ich auch meinen Bruder und meine Schwester lieb haben. Dieser Frieden steht jedem von uns zur Verfügung. Der ist da. Und ich kann mit diesem Frieden zu meinem Jesus gehen und kann sagen, ich möchte dich bitten, dass du den ganzen Unrat meines Lebens nimmst, damit ich andere, aber auch mich selbst, lieben kann. Und wenn ich das tue, dann wird er meiner Seele Frieden schenken. Da wird er mich befreien von meiner Schuld und ich kann meinen Bruder, meine Schwester lieb haben. Und warum sollte ich das alles tun? Weil das ein Leben ist, das Gott ehrt, das der Heiligung entspricht und das letzten Endes ein Leben ist, das Gott sich für dich und mich vorstellt. Das ist das Leben, das Gott sich für uns vorstellt. Dass wir das umsetzen, was er für uns gedacht hat und dass wir unsere Mitmenschen und unsere Glaubensgeschwister insbesondere dabei auch lieb haben. Manchmal tut man sie schwer mit manchen Dingen. Man kann sie nicht vergessen scheinbar oder will sie auch nicht vergessen. Wir sind bei Dingen, die schieflaufen in unserem Leben, sind wir wie Elefanten. Da erinnern wir uns Jahrzehnte später noch dran. Du hast damals unseren Hund getreten, bumm, und deshalb 1975. Das hat mit Liebe nichts mehr zu tun. Aber wenn ich meine Schuld dem Herrn Jesus bringe, wenn ich sage, Herr Jesus, mach du was aus meinem Leben und nimm du mir auch das weg, wo andere an mir schuldig geworden sind und wo ich an anderen schuldig geworden bin, dann kann ich lieb haben, dann kann ich lieben. Und der Punkt ist der, das muss uns auch klar sein, so schwer uns das fällt. Im Himmel werden wir mit all denen, die an Christus glauben, zusammensitzen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, der Herr wird die zusammensetzen, die eigentlich auf diesem Erdball nicht miteinander konnten. Ich glaube, Gott hat Humor. Der setzt die Ultrakonservativen irgendwo neben die Charismatiker und sagt, jetzt müsst ihr die ganze Ewigkeit lang hier zusammen klarkommen und es wird funktionieren, weil es da nur noch Liebe gibt. Und wenn wir uns hier auf dieser Erde von Christus befreien lassen, von dem, was unser Leben oft so belastet, dann sind wir in der Lage, uns gegenseitig zu lieben. Und das wird uns und anderen Menschen gut tun. Und es wird vor allen Dingen eine Liebe sein, die ist nicht aufgesetzt, sondern die ist ehrlich. Die kommt von Herzen. Unsere Ausgangssituation als Menschen ist alles andere als gut. Wir sind auf Gnade angewiesen. Aber das Gute ist, diese Gnade, die wird jedem von uns angeboten. Und wenn wir diese Gnade in Anspruch nehmen, dann wird der Herr Jesus uns von aller Schuld befreien. Der wird uns dazu fähig machen, das zu tun, was er will. Und er wird uns auch in die Lage versetzen, unsere Brüder und Schwestern und die Nächsten darüber hinaus wirklich zu lieben. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, ich möchte dir von Herzen danken, dass du da bist und dass du jeden von uns kennst und jeden von uns mit vollkommener Liebe liebst. Wir sind umfassend geliebt und dafür dürfen wir dir von ganzem Herzen danken. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns hilfst, dass wir erkennen, was du mit uns vorhast, was du mit uns machen möchtest, was du uns als Auftrag gibst. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir diesen Auftrag ausführen. Dass wir bereit sind, das zu tun, das du willst, dass wir tun sollen. Herr, und an vielen Stellen ist unser Leben belastet auch mit Lieblosigkeit, oft Lieblosigkeit sogar uns selbst gegenüber. Ich möchte dich bitten, Herr Jesus, dass du uns da befreist und dass du uns frei machst von Schuld, aber auch frei machst zu lieben. Unsere Herzen mit deinem Frieden erfüllst, dass wir uns selbst, aber auch unsere Mitmenschen und insbesondere auch unsere Glaubensgeschwister, wozu du uns aufforderst, von Herzen lieben. Amen.
Uns als Gemeinde ist es wichtig, dass ganz, ganz viele Menschen eine Beziehung zu Jesus Christus haben können, dass wir sie dazu einladen können und das weitersagen können. Und dazu finden in den nächsten Wochen einige Veranstaltungen statt. In der kommenden Woche vom 6. März, also von morgen an bis zum 10. März, finden die Veranstaltungen von True Story statt, bei denen besonders Jugendliche von Jesus hören sollen. Jeden Abend von 18.30 Uhr bis 20 Uhr finden die Veranstaltungen im evangelischen Gemeindehaus statt. Geht hin, bringt Jugendliche mit, ladet Jugendliche ein und betet dafür. Ich glaube, ganz besonders Jugendliche brauchen in ihrer besonderen Lebensphase ganz dringend die wahre Geschichte, die True Story über Gott, die ihnen Orientierung geben kann. Betet wirklich für diese Veranstaltung und für die Jugendlichen, dass sie diese wahre Geschichte hören. Dann befinden wir uns darüber hinaus gerade in der Passionszeit, in der Zeit zwischen Aschermittwoch und Ostern, denken wir ganz besonders an die Leidenszeit von Jesus und möchten auch da mit ihm besonders in Verbindung bleiben. Und dazu werden wir hier im Gemeindehaus am 16., am 23. und am 30. März, das sind jeweils die Donnerstage, um 19.30 Uhr Passionsandachten feiern. An diesen Abenden wollen wir gemeinsam mit Andachten, mit Liedern und im Gebet uns auf Ostern vorbereiten. Wir wollen gemeinsam Jesus suchen und wirklich mit ihm in Verbindung bleiben. Ladet auch dazu ein, kommt natürlich selber, ladet dazu ein, bringt Freunde und Bekannte mit. Ich glaube, das werden wirklich wertvolle Abende. Dann steht schon Ostern vor der Tür. Und am Ostermorgen wollen wir nicht nur Leute zu uns einladen oder Jugendliche ins Gemeindehaus einladen, da drängen wir uns ein bisschen auf. Da wollen wir jedem einzelnen Menschen hier in Ehringshausen die frohe Botschaft bringen, dass Jesus Christus vom Tod auferstanden ist. Und dazu führen wir auch in diesem Jahr wieder die Osterglockenaktion durch, bei der wir am frühen Ostermorgen eine Osterglocke und eben diese Botschaft in jeden Haushalt bringen. Wer dabei sein möchte, der kann sich gerne hinten in eine Liste eintragen und dabei Fragen sich an den Bernhard Rumpf wenden. Und natürlich feiern wir auch weiter Gottesdienste. Der nächste Gottesdienst zum Beispiel passenderweise nächsten Sonntag um 10.30 Uhr mit Daniel Hönk. Und ich glaube, es ist wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir Menschen einladen, dass wir uns nicht ermutigen lassen davon, dass jemand vor 5 Jahren mal gesagt hat, nö, da will ich nicht kommen. Betet für die Menschen in Ehringshausen, dass sie sich erreichen lassen. Ah, eins habe ich vergessen. Die Frauenzeit findet statt. Am 18. März, richtig? Hier im Gemeindehaus am Samstag von, ach, jetzt habe ich die Zeit nicht im Kopf, 15 Uhr, 15.30 Uhr? 15 Uhr für Frauen. Es wird bestimmt ein richtig schöner Nachmittag. Auch dazu ladet herzlich ein. Dann möchte der Christoph noch etwas zu den Hotspot-Abenden sagen.
Es gibt Fragen, die werden normalerweise in keinem Hauskreis und auch keiner Bibelstunde bearbeitet. Und deswegen wollen wir gerne 3-mal in diesem Jahr die Gemeinde zu sogenannten Hotspot-Abenden einladen lassen. Beispiel, Themen könnten da sein, nur mal als Beispiel, was sagt die Bibel zu Krieg und Frieden? Umweltschutz, ist Nachhaltigkeit für Christsein wichtig? Gehen uns Menschenrechtsverletzungen in anderen Staaten überhaupt etwas an? Diese und andere Fragen können im Rahmen dieser Hotspot-Abende gestellt und beantwortet werden. Und weil das die Fragen sein sollen, die die Gemeinde an Menschen hat, hat die Mareike uns einen ganz tollen Flyer erstellt, der ist gelb. Und auf diesem Flyer ist auf der Rückseite die Möglichkeit, dass man die Fragen, die man hat, aufschreiben kann, kann die dann in das Collecting-Kästchen werfen oder mir persönlich geben, je nachdem. Und dann werden wir versuchen, diese Fragen an diesen Abenden zu beantworten. Also die Fragen sind ganz individuell. Jeder kann die Fragen aufschreiben, die er selbst vielleicht auf dem Herzen hat, die ihn bewegen. Und diese Fragen sollen im Rahmen dieser Abende dann dienstagsabends jeweils beantwortet werden. Der erste ist am 25. April, also ist noch ein kleines bisschen Zeit, damit ihr Möglichkeiten habt, Fragen aufzuschreiben und die sollen dann auch an diesen Abenden beantwortet werden. Diese gelben Flyer lege ich unten ins Foyer, kann man sich bedienen, mitnehmen und Fragen aufschreiben und einwerfen.
Dann darf ich vom CVJM-Vorstand noch weitergeben, dass für die Jahreshauptversammlung am 28.03. noch Vorschläge für die Wahl für die Position von 2 Beisitzern gesucht werden. Die Vorschläge können bis zum 19.03. an den Vorstand übergeben werden. Ich fasse es noch einmal ganz kurz zusammen, diese vielen Informationen. Wir haben nächste Woche True Story. Dann haben wir donnerstags abends die Passionsandachten. Wir haben die Osterglockenaktion an Ostersonntag. Wir haben die Hotspot-Abende, wir haben die Frauenzeit am 18. März. Wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten, dass Jesus hier in unserem Ort bekannt wird, dass Menschen eine Beziehung zu ihm eingehen. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du uns diese unglaublich wahre Geschichte Ja, dass du sie erlebt hast, dass du sie uns gesagt hast, dass wir sie erleben dürfen, dass du für uns gestorben bist, vom Tod auferstanden bist, unsere Sünden von uns genommen hast, sie getragen hast und uns heiligen möchtest, dass du unsere Seele reinigen möchtest und dass wir in einer Beziehung zu dir leben dürfen, zu dem Schöpfer der Welt, zum König der Könige, zum Friedefürst. Mit dir dürfen wir eine ganz enge Beziehung haben. Ich danke dir dafür, dass du uns dieses Vorrecht teuer erkauft hast. Und ich danke dir für die vielen Veranstaltungen, die wir in der nächsten Zeit haben. Und ich möchte sie vor dich bringen, die True Story Abende, die Passionsandachten, die Frauenzeit, die Osterglockenaktion, die Hotspot-Abende und auch den nächsten Gottesdienst. Dass du die Mitarbeiter an diesen Abenden oder an diesen Veranstaltungen segnest, dass du Menschen berufst, sich einzubringen, dabei zu sein und auf viele verschiedene Arten diese unglaubliche Botschaft weiterzugeben. Und ich bitte dich für die Menschen, die wir einladen, die wir ansprechen, denen wir die Botschaft bringen, dass du ihre Herzen offen machst, dass du sie ziehst, dass du ihr Interesse wächst und dass du ihnen einen ganz leisen Zweifel gibst, dass sie sagen, und wenn diese Geschichte vielleicht doch wirklich tatsächlich wahr ist, was ist dann? Ich bitte dich für die Menschen hier in Ehringshausen, dass du sie zu dir ziehst, dass sie dich kennenlernen dürfen. Und ich bitte dich auch dafür, dass du uns dieses Wollen schenkst, dass wir uns wirklich danach sehen, eine immer nähere Beziehung zu dir zu haben und dass aus dieser Beziehung sichtbare Taten entstehen, dass unser Glaube nicht nur in unserem Kopf oder in unserem Herzen bleibt, sondern dass er sichtbar wird, dass andere Menschen an unserem Verhalten, an unserem Leben sehen, dass wir mit dir in einer ganz engen Beziehung sind, weil es einfach aus uns herausfließt. Und du siehst auch, was uns manchmal noch belastet, was uns beschwert, wo wir uns vielleicht selber im Weg stehen und uns selber darum bringen, wirklich die Fülle von deinem Segen zu erleben. Und ich bitte dich, dass du uns da den Mut schenkst, Dinge hinter uns zu lassen, zu vergeben, Konflikte zu klären, Dinge anzusprechen, die uns davon trennen. Ich bitte dich, dass du uns dazu befähigst und dass du Frieden und Liebe uns füreinander schenkst. Dass wir deine Liebe, die wir von dir erfahren, dass wir die für unsere Mitmenschen und ganz besonders für unsere Geschwister haben dürfen. Jesus, ich möchte jetzt noch das Gebet beten, was du uns selber beigebracht hast. Wer möchte, kann dazu gerne aufstehen und mitbeten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Als letztes Lied, ihr könnt euch wieder setzen, als letztes Lied singen wir noch Herz und Herz vereint zusammen. Und im Anschluss wird Christoph noch um den Segen Gottes bitten.